Das eine sind die körperlichen Symptome, die natürlich oft ganz massiv belastend sind für diese Menschen. Aber darüber hinaus sind wir auch, wir sagen immer so, in dieser ganzheitlichen Begleitung, heißt auch für die psychischen, spirituellen, kulturellen Fragen natürlich auch da. Und da versuchen wir ganz viel mit Ritualen zu arbeiten, damit die Menschen sich auch gut aufgehoben fühlen.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Was?
Bitte!
Beginn unser Gespräch. Peter, wir sind heute in der Verständigung der unterschiedlichen Einheiten zuständig. Warum?
Weil wir heute zwei großartige Gäste haben, nämlich die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Gabriele Bachschwül, MSC, aus der Palliativstation des UK Krems, Stationsleitung dort, und zu ihrer rechten Seite und zu meiner linken Seite die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Magdalena Kovac vom PBZ St. Pölten Haus an der Traisen, Stationsleitung auf der Hospizabteilung. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Das gefreut mich, und ich hätte gesagt, ich fange gleich direkt Volley an und sprich gleich einmal die Gabi an. Gabi Bachschwül, wie gesagt, Stationsleitung an der Palliativstation des Universitätsklinikums Krems. Gabi, was macht denn die Palliativstation in Krems aus?
Das Hervorragende in Krems ist, dass wir ein Drei-Säulen-Modell haben. Nämlich die Palliativstation mit 8 Betten, dann den Palliativkonsiliardienst, der sozusagen die Patienten, die Palliativpatienten, die im Haus betreut werden, onkologisch auf den anderen Abteilungen, dort mitbetreut. Und dann noch das mobile Palliativteam, das auch nach extern fährt, Hausbesuche macht, auch in den Pflegeheimen Unterstützung gibt. Also da sind wir in der beratenden Tätigkeit. Aber für den Patienten macht es einfach die Qualität aus, weil quasi eine 24-Stunden-Betreuung insofern möglich ist, dass der Patient nämlich dann, wenn die Kolleginnen vom Palliativkonsiliardienst, dem mobilen Palliativteam schon außer Dienst sind, auch auf der Station anrufen kann oder auch die Angehörigen anrufen können und sich dann quasi noch Unterstützung holen können, speziell in der Terminalphase, also in der Sterbephase, wo es oft Fragen gibt und Unsicherheiten gegeben sind. Muss der Patient noch ins Krankenhaus, kann er zu Hause bleiben, übersehe ich etwas, und da geben dann die Kolleginnen von der Station dann Unterstützung, immer im Backup mit unserer Ärztin, mit unserer leitenden Ärztin, Dozent Kreie, die quasi 24 Stunden erreichbar ist.
Gabi, jetzt habe ich verstanden, letzte Lebensphase, das heißt palliativ. Was ist eigentlich Palliativpflege? Was bedeutet der Begriff an sich? Und Magdalena, dann an dich, wo ist der Unterschied Palliativ-Hospiz? Also was bedeutet Hospiz? Damit wir mal diesen Grundbegriff klären.
Ich glaube, dass das gut ist für die Zuhörer. Das
herzlichen
dasselbe
Dank,
habe ich mir gerade ebenfalls gedacht, aber der Peter ist ja schon fast in meinem Kopf.
Danke für diese konkrete Frage, weil es wirklich so ist, dass wir ja im Allgemeinen, ich habe jetzt auch von dieser Seite her begonnen, auf die Sterbephase quasi reduziert werden, ist unter Anführungszeichen eingeschränkt werden. Tatsächlich ist es ja so, dass wir Menschen begleiten, die an einer unheilbaren Erkrankung leiden, also wo eine Heilung quasi von der medizinischen Seite her in Aussicht gestellt ist. Und das Spezielle an einer Palliativbetreuung ist so in der Begrifflichkeit schon gegeben, Pallium, der Mantel, und Care, die Sorge, die Fürsorge, also die Menschen mit einem Mantel der Fürsorge umgeben, heißt, dass wir sie ganzheitlich betreuen, nämlich, du hast die Pflege angesprochen, aber im Palliativbereich muss man immer berufsübergreifend denken, weil es uns nur quasi im Gesamtkonzept gibt. Das ist mit den Ärzten, mit natürlich die Pflege macht einen großen Teil aus. Das sind die Psychologen, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, Seelsorger, dann die anderen Berufsgruppen noch, die dazukommen von der physikalischen Therapie her, Logopäden und die Physiotherapeuten, dann die Diätologen, also wirklich quer durch. Und das macht einfach die tolle Betreuung in einem Palliativteam aus, wenn man immer sozusagen im Kontext steht.
Magdalena, genau. Du bist jetzt in einer Hospizstation und der Peter hat es, glaube ich, schon befragt, nicht? Wo ist dieses Differenzierungsmerkmal? Weil ich glaube, beides wird ja sehr häufig gleichbedeutend verwendet. Nicht?
Stimmt, also die Palliativstationen sind immer an ein Klinikum angeschlossen und du kannst mich gern korrigieren, aber üblich ist es eben, Patienten kommen, erhalten dann beispielsweise Symptomkontrolle, irgendeine neue medikamentöse Einstellung. Ziel ist ja meistens, dass die Personen da dann noch einmal nach Hause gehen können. Und wenn es ihnen wieder schlechter geht und sie wieder Hilfe brauchen, dann kommen sie wieder. Und das ist wirklich oft ein sehr langfristiger Kontakt auch da. Und die Kollegen unterstützen das, solange das geht. Und irgendwann ist ein Zeitpunkt erreicht, wo die betroffene Person, die Familie oder eben auch die Kollegen zu der Einschätzung kommen, dass eine Entlassung nach Hause jetzt leider nicht mehr möglich ist. Das ist dann eben der Zeitpunkt, wo wir mit stationären Hospiz ins Spiel kommen. Wie die Frau Bachschwell schon richtig gesagt hat, ist eben im Fokus immer die Lebensqualität der betroffenen Personen. Die wollen wir so hoch als möglich bekommen und zur gleichen Zeit einfach die Symptome lindern. Das ist die Aufgabe der Hospiz- und Palliativcare. Also da haben alle das gemeinsame Ziel. Und ja, Menschen kommen eben zu uns entweder von einer Palliativstation oder auch von zu Hause. Das ist beides möglich. Da gibt's dann eine eigene Antragstellung. Das erfolgt im Normalfall über das mobile Palliativteam. Die Aufnahme hat ganz bestimmte Kriterien. Das bedeutet, es muss also ein Mensch eben eine Erkrankung haben, die unheilbar ist, die lebensverkürzend ist. Damit müssen auch bestimmte komplexe Symptome einhergehen. Das bedeutet also, ein Mensch kann eine bösartige Erkrankung haben, heißt aber nicht automatisch, dass er jetzt ein Hospiz braucht. Es kommt darauf an, wie es ihm geht, was die Probleme sind und auch, wie lange die Lebenserwartung sozusagen ist, wie lange denkt man, wie viel Lebenszeit bleibt einem Menschen noch. Das hängt damit zusammen, dass die Plätze in einem stationären Hospiz für 6 Monate gefördert sind. Das ist einfach eine gesetzliche Bestimmung. Einen Platz im stationären Hospiz bekommt man für 6 Monate. Und das ist eben auch eines der Kriterien. Ja, weil, wie gesagt, es gibt wenig Hospizplätze in ganz Österreich. In Niederösterreich haben wir jetzt 7 Hospize und zum Beispiel in St. Pölten 10 Hospizplätze, was nicht viel ist, meiner Meinung nach, für das große Einzugsgebiet. Das kann man auch aus Statistiken rauslesen, wie hoch eigentlich der Bedarf wäre, wie wenig Platz wir leider nur haben und wie viele Menschen auch nicht durch uns versorgt werden können. Aber ganz grundsätzlich ist das eben auch eines der Gründe, weshalb wir wirklich für eine bestimmte Zielgruppe da sind. Mhm. Ja.
Das heißt, ich habe jetzt verstanden, beide, Palliativ und Hospiz, ihr seid für die Betreuung von Menschen mit einer unheilbaren Erkrankung da. Ja. Ihr lindert Symptome. Ein paar Lage umhüllen, Symptomlinderung, Fürsorge. Und trotzdem wird es wahrscheinlich einen Unterschied geben. Ich habe jetzt gehört, Magdalena, du sagst, ein halbes Jahr maximal kann man im Hospiz sein. Wie schaut das auf der Palliativabteilung aus?
Bei uns ist es so, dass man, also auf allen Palliativstationen, dass man bis zu 3 Wochen bleiben kann, je nach Bedarf. Und in dieser Zeit sollte man natürlich ein Entlassungsmanagement schon rechtzeitig beginnen, um dann den Patienten einfach gut symptomkontrolliert wieder entlassen zu können. Mhm. Wie die Magdalena schon gesagt hat, entweder nach Hause, Hospiz, in seltenen Fällen bei uns auch in einem Pflegeheim. Aber das ist einfach wichtig, dass man dort Patientenangehörige wirklich gut stärkt, damit dieser Ping-Pong-Effekt gering gehalten werden kann. Heißt, dass man wirklich schaut, dass der Patient längerfristig zu Hause sein kann, weil er ja auch zu Hause sein will im Normalfall. Aber natürlich braucht das Familiensystem, brauchen die Angehörigen einfach diese Unterstützung, diese Stärkung, weil Familiensysteme, wissen wir, immer kleiner werden. Und dann ist es so, wenn da Unsicherheiten bestehen oder die Angehörigen berufstätig sind, muss man rechtzeitig schauen, was braucht es denn noch an Unterstützung. Von der Hauskrankenpflege her, Vernetzung mit dem Hausarzt oder Etablierung einer 24-Stunden-Betreuung. Und dass man dann wirklich einen Fahrplan entwickelt, Kontakt mit dem Hausarzt natürlich, wie kann es denn zu Hause gestaltet werden? Mhm. Natürlich, wir haben das Problem, dass wenn die Menschen einen Hospizantrag stellen, oftmals, obwohl wir so gut ausgestattet sind in Niederösterreich, dann die Situation haben, dass kein Hospizplatz frei wird. Das heißt, die Menschen sind auch nicht mehr entlassbar in so einer Phase. Jetzt belegen sie das Palliativbett dann natürlich über diese 3 Wochen dann hinaus, bis das ein Hospizplatz frei wird. Das wiederum macht dann Rückstau bei unseren Palliativpatienten, die auch auf einen Platz warten, weil wir die spezialisierte Versorgung anbieten, weil Palliativ selber muss ja auch in der Grundversorgung verankert sein. Mhm. Das heißt, alle Abteilungen im Spital, der Hausarzt, Hauskrankenpflege, die machen ja, oder auch die Heime, die machen eine Palliativversorgung. Aber die spezialisierte ist bei uns auf der Station mit 8 Betten halt, und das ist halt begrenzt. Mhm. Und darum ganz, ganz wichtig, dass da dieses Nadelöhr, dass das so gering wie möglich gehalten wird. Und ich sage es jetzt einfach frei heraus, wir bemühen uns ja auch in Krems um ein Hospiz. Das ist das, was uns noch fehlt. Und ich denke mir, wenn die Magdalena so höre, ist das einfach ja eine Antwort für mich, dass man wirklich sagt, es ist Bedarf und an dem sollte man weiterarbeiten, damit die Menschen, die heute älter werden und auch oftmals mit vielen Diagnosen konfrontiert sind, da wirklich auch eine gute Versorgung haben.
Mhm. Für mich wäre jetzt interessant, Gabi, und ich habe den Peter schon wieder unterbrochen, merke.
Alles gut.
Für mich wäre jetzt interessant, dass man das sozusagen von dieser abstrakten Ebene, wie sind da die gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie schaut die Finanzierung aus und so weiter, dass man das vielleicht auf ein weniger abstraktes Niveau herunterbrechen und uns an so einen Patientinnenfall anschauen. Also vielleicht habt ihr irgendwas im Kopf, wo man sagt, nicht so der durchschnittliche Patient, die durchschnittliche Patientin schaut so aus, und dass man sich dann ein bisschen vorstellen kann, wie muss ich mir vorstellen als Patientin, als Patient, dass ich auf einer Palliativstation versorgt wird. Wie komme ich überhaupt zu der Möglichkeit, dass ich auf einer Palliativstation aufgenommen wird, beziehungsweise wie schaut das nämlich so ein Patientencase dann in Bezug aufs Hospiz an? Vielleicht magst du beginnen.
Ist eine super Frage, Oliver, weil ich finde nämlich auch, was die Gabi schon ausgearbeitet hat, ist, es ist nicht die Endstation. Also wenn man jetzt auf eine Palliativstation kommt, ja, dann kann es auch sein, dass ich wieder heimkomme, sondern, wenn Sie richtig verstanden haben, ihr seid da für akute Krisen zur Stärkung des Patienten und seiner Familie.
Genau. Mhm. Wir betreuen ja Menschen mit verschiedenen Diagnosen.
Was wäre da so eine Diagnose?
Hauptsächlich, also dieser Hauptanteil sind Menschen mit onkologischen Diagnosen, Krebserkrankungen, dann aber auch mit Lungenerkrankungen, Herzerkrankungen und neurologischen Erkrankungen. Bei uns der Zugang zu Palliativ ist ganz, ganz niederschwellig. Mit uns kann jeder in Kontakt treten, der das Gefühl hat, er braucht eine palliative Unterstützung, nämlich der Patient selbst,
okay.
Dann Angehörige, Hauskrankenpflege, 24-Stunden-Betreuung, Nachbarn haben schon angerufen, Freunde, dann natürlich die Abteilungen selbst, die Teams binden uns natürlich an, speziell, weil es natürlich auch bei uns im Krankenhaus verschiedene Zertifizierungen gibt, aber das ist sozusagen dann schon vielleicht ein bisschen spezialisierter. Aber wie kann man sich's vorstellen, bei uns quasi in die Betreuung zu kommen? Eben einmal die Anfrage, ob per Telefon, per Mail passiert es auch oder halt in direktem Kontakt.
An dich im Regelfall oder?
Es ist verschieden. Okay. Das ist verschieden. Entweder an unsere Ärzte, an und unsere Pflegenden, also an die Diplomierten, weil im mobilen Palliativteam und Palliativkonsiliardienst haben wir ausschließlich Diplomierte. Mhm. Und die werden genauso kontaktiert natürlich. Also das sind die Hauptansprechpartner. Oder auf der Station, dass man anruft. Also das ist jederzeit möglich. Natürlich im Idealfall tagsüber, wenn es eine große Krise ist. Und dann schauen wir, erfüllt der Patient die Palliativkriterien?
Die da wären
eben die Diagnose. Dann, wir betreuen aber durchaus Menschen einige Jahre, also nicht nur die letzten Lebenstage und Lebenswochen, also geht durchaus auch über Jahre. Und also es braucht die Diagnose und dann auch die Symptomlast. Vieles versuchen wir ja schon auf den Abteilungen oder zu Hause zu lösen. Wenn aber irgendwas Spezialisiertes ist, sei es mit Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, extreme Müdigkeit, aber auch soziale Indikationen, das Familiensystem zu Hause zusammenbricht und man sagt, irgendwie ist das alles nicht mehr schaffbar, auch dann übernehmen wir sozusagen mit dem Patienten und schauen, okay, wo braucht es eine Stabilisierung, was braucht der Mensch, um dann eben wieder gut weiterversorgt werden zu können. Und wann dann bei uns dann die Aufnahme erfolgt, das ist auch sehr niederschwellig. Wir schauen, dass wir die Patienten nicht so triagieren über den Aufnahmebereich, sondern gleich direkt auf die Station bekommen. Und dann ja, wird standardisiert, werden gewisse Sachen gemacht mit Aufnahme, mit Anamnese, mit und dann halt der große Begriff der Symptomlinderung. Das heißt wirklich, wie ich gesagt habe, mit Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Ja.
Wenn ich da anschließen darf, das ist mir nämlich auch immer ganz wichtig, diese zwei Mythen zu benennen, weil ja viele glauben, in der Hospiz- und Palliativcare wird entweder gar nichts mehr gemacht oder es wird gestorben. Ja, wird auch, aber viel mehr wird gelebt und eben auf die Lebensqualität geschaut. Und so anschauliche Symptome kann ich eben erzählen, die auftreten können und damit man auch versteht, warum es diese komplexe und hochkompetente fachliche Versorgung sowohl pflegerisch als auch medizinisch braucht. Es gibt Menschen, die haben eine Übelkeit moderat, aber kriegen es wieder hin mit einer Tablette, mit einem, weiß ich nicht, Pfefferminzbonbon, Aromaöl oder wie auch immer. Aber es gibt Menschen, da ist das eben nicht mehr leicht in den Griff zu bekommen und geht vielleicht so weit bis hin zu einem Stuhlerbrechen. Da kann man sich vorstellen, auch als Laie, dass das schwer ist. Was mache ich da dagegen? Oder es gibt Menschen, die durch Tumore Wunden erhalten haben, die man ganz einfach versorgen kann mit, sage ich jetzt auch wieder ganz vereinfacht, einem Pflaster oder so. Aber bei uns kommt es oft zu notwendiger Wundversorgung bei wirklich großflächigen Wunden, die stark bluten an schwer erreichbaren oder auch gefährlichen Stellen, wie zum Beispiel dem Hals oder dem Gesichtbereich. Dann ist einem wieder klar, wenn man sich das vorstellt, okay, puh, kann nicht so leicht, was mache ich da dann, ja? Es gibt Menschen, die nicht so gut Luft bekommen, weil sie einen Tumor vielleicht in der Lunge haben, der sie drückt, die aber mit einem Sauerstoff oder einem Inhalationsgerät gut zurechtkommen. Aber es gibt Menschen, die kriegen so wenig Luft, dass sie Angst haben, auf der Stelle zu ersticken, weil das eine derart massive Atemnot ist. Und in all diesen Fällen kommen wir dann einfach und können vieles lindern. Ich möchte nicht sagen, die Menschen von den Symptomen befreien, und das wäre utopisch oder unseriös, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, was wir da machen können. Und ja, sowohl auf der Palliativstation als auch im Hospiz sind wir für Erwachsene da. Das bedeutet, wir haben sowohl junge Menschen, die von ihren Eltern ins Hospiz begleitet werden, Menschen, die gerade noch im Studium waren oder kurz vor der Hochzeit. Wir haben Menschen mittleren Alters, die durch die Erkrankung aus dem Berufsalltag gerissen worden sind oder aus der familiären Situation. Wir haben Menschen, die gerade in Pension gegangen sind und jetzt eigentlich beginnen wollten, das Leben zu genießen. Und auch alte Menschen, die jetzt, weiß ich nicht, 40 Jahre, 50 Jahre verheiratet waren und plötzlich den Partner da auf diesem Weg begleiten müssen. Also es ist ein sehr, sehr menschliches Arbeiten auf einer tiefen Ebene, aber auch sehr intensiv. Wir kommen recht rasch über den Smalltalk hinaus. Es geht recht schnell um existenzielle Themen und das macht es auch eine ganz, ganz besondere Arbeit.
Genau, einfach ergänzend noch. Das eine sind die körperlichen Symptome, die natürlich oft ganz massiv belastend sind für diese Menschen. Aber darüber hinaus sind wir auch, wir sagen immer so, in dieser ganzheitlichen Begleitung, heißt auch für die psychischen, spirituellen, kulturellen Fragen natürlich auch da. Und da versuchen wir ganz viel mit Ritualen zu arbeiten, damit die Menschen sich auch gut aufgehoben fühlen. Und zum Patienten, so wie es bei uns auf der Station ist, ist es mathematisch schlecht berechnbar, haben wir Angehörige. Und da kann man sagen, pro Patient circa zwei Angehörige, heißt in Summe, werden 24 Menschen von uns sehr, sehr intensiv versorgt. Also man schaut immer nur vom Personal her, ja, es sind 8 Betten, naja, hört sich nicht unbedingt viel an, aber diese komplexe Betreuung, und man muss ja denken, die Therapien, die immer moderner werden und natürlich besser greifen, toll, was da passiert. Aber natürlich, die Menschen erleben die Erkrankungen auch dementsprechend länger und auch die Auswirkungen der Erkrankung und dazu die Nebenwirkungen der Therapien. Heißt, dass der Aufwand sehr komplex ist und da versuchen wir wirklich Linderung zu verschaffen. Und dann die Ängste natürlich, die darf man nicht vergessen. Ja, man ist mit der Diagnose konfrontiert. Mit der Diagnose Krebs wird im Normalfall gleich die Frage verbunden, wie lange habe ich noch zu leben, wann muss ich sterben, wie wird es werden. Für Menschen sagen, ich fürchte mich nicht quasi, dass ich sterbe, sondern wie ich sterben werde. Die Angst, dahin zu kommen oder was wird die Erkrankung mit mir machen. Menschen mit Multiple Sklerose, die einfach merken, sukzessive, wie sie ihre Kräfte verlieren, wo wir dann schon im Vorfeld vieles besprechen. Und vieles scheint am Anfang der Erkrankung klar zu sein, dieses und jenes möchte ich dann nicht, ich möchte nicht beatmet werden. Und wann aber dann die Not groß ist und die Menschen genau in dieser Situation sind, und darum ist das Gespräch so wichtig, also das ist wirklich ein Werkzeug, das ganz, ganz wichtig ist, entscheiden sich dann die Menschen um. Weil sie hineinwachsen in Leitsituationen, weil sie dann, ja, natürlich der Lebenswille ist oft ganz, ganz lange da und speziell dann in einer Situation, wo man merkt, ja, der Tod könnte bevorstehen und dann wirft man alles, was man vorher vielleicht schon formuliert hat, um und man greift auf diese Sachen zurück und sagt, nein, ich möchte dann doch.
Also der Standort bestimmt den Standpunkt, das ist auch in der Palliativpflege beziehungsweise in der Hospizpflege so. Wenn ich mir das jetzt anhöre, zum einen hört sich das für mich als sehr, sehr anspruchsvoll für die Kolleginnen und Kollegen, die da beschäftigt sind, an. Zum zweiten habe ich das Gefühl, es wirkt sehr getragen, sehr spirituell, aber auch traurig. Ist meine Empfindung da falsch? Ist Palliativpflege und die Arbeit auf einer Palliativstation immer traurig? Dieselbe Frage an euch, die im Hospiz tätig sind. Ist das was Trauriges?
Danke für die Frage. Das ist etwas, womit wir ganz oft verbunden werden. Ich kann mal für uns beantworten, wie wir das im Hospiz St. Pölten leben. Ja, manchmal ist es traurig und es wird auch mal geweint. Es darf auch sein. Aber viel öfter ist es nicht so. Es ist bei uns ein wahnsinnig schönes Arbeiten. Wir lernen unsere Leute total gut kennen. Wir haben Rahmenbedingungen, die ein qualitativ hochwertiges Arbeiten möglich machen. Also ja, die Kollegen müssen fachlich irrsinnig kompetent und flexibel sein. Die Situationen ändern sich oft mehrmals täglich. Wir evaluieren das auch mehrmals täglich. Sie brauchen natürlich eine entsprechende persönliche Reife, um mit den Dingen auch gut umgehen zu können, die bei uns mitunter passieren. Und die Möglichkeit, eine gute Qualität einfach abgeben zu können, einen Unterschied zu bewirken können im Leben eines einzelnen Hospizgastes, das macht es einfach zu einem total schönen Arbeiten. Also meine Kolleginnen und Kollegen sind dankbar und gehen so gerne arbeiten. Es ist eine Arbeit, die einem viel zurückgibt und bei uns überwiegt nie die Traurigkeit, ganz im Gegenteil. Wir gehen sehr, sehr bewusst durchs Leben. Wir haben selber einen hohen Anspruch einfach daran, dass wir das Leben und die Tage genießen und bewusst gestalten. Und ich denke, das gelingt uns sehr gut.
Ja, und ich glaube, dass einfach genau diese Phase, die sehr intensiv ist, das Leben gut widerspiegelt in sehr, sehr konzentrierter Form, weil Freude, Traurigkeit, alles, was so zum Leben dazugehört und uns prägt, passiert ja immer. In dieser Situation natürlich viel wahrnehmbarer und Traurigkeit kann natürlich dementsprechend auch sehr massiv sein, bis zur Depression hin bei Patienten. Und wir haben natürlich auch als Pflegende oder von den Berufsgruppen her, sind wir mit diesen Themen auch konfrontiert. Und das muss man auch sagen, man muss immer wieder reflektieren, kann man die Arbeit gut machen und wie lange kann man sie gut machen oder braucht es dann wirklich eine Veränderung, weil man merkt, es wird zu belastend. Aber ich kann die Magdalena nur bestätigen, es ist, weil wir eben in einer Grenzsituation sind, Leben, Tod, dieses Bewusstsein so hoch, was uns geschenkt ist. Und dadurch ist auch eine ganz große Achtsamkeit im Miteinander. Und das, ja, wir lachen sehr, sehr viel. Das Schöne ist oft über uns selber. Also das macht es einfach noch, finde ich, angenehmer, dass wir nicht über wen, sondern über uns. Und ja, es braucht einfach dieses positive Gefühl und ja, wie die Magdalena auch sagt, man kriegt so viel zurück, dass das ja das andere quasi dadurch wieder gut mitgetragen ist. Und es ist einfach, diese Arbeit ist so erfüllend, so wahnsinnig erfüllend und bereichernd für den privaten Bereich auch, dass ich mir nicht vorstellen könnte, irgendwo anders zu arbeiten.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Das hört sich fein an.
Ich habe auch das Gefühl, ihr seid am richtigen Platz, und wenn der Oliver sagt, traurig und getragen und spirituell, hast du, glaube ich, gesagt, gell? Fällt mir dazu ein, auf mich wirkt es unglaublich professionell, komplex, sinnstiftend und kompetent. Ja? Nämlich, wie du gesagt hast, glaube ich, Beratung als Werkzeug. Das bringt mich nämlich zu, weil ich habe immer diese Tendenz, zwei Fragen in einer zu stellen, aber das
oder bringt
mich. Oder noch mehr, ja. Aber das bringt mich natürlich zu dieser Frage: Werkzeuge muss ich, die Handhabung der Werkzeuge muss ich kennenlernen. Das heißt, gibt es eine eigene Palliativausbildung oder ist es mit der Grundausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege getan, oder gibt es darüber hinaus noch eine Weiterbildung in dieser speziellen Palliativ- und Hospizpflege? Und ich schätze ja, und glaube ich, das Arbeiten im multiprofessionellen Team, habt ihr sowas wie Teamsupervision, weil natürlich erlebt ihr belastende Situationen, die ihr aufarbeiten müsst, um gesund diesen Beruf ausüben zu können. Genau, jetzt habe ich wieder zwei Fragen gestellt, aber ihr seid zwei Personen, ihr schafft es.
Gut, also dann nehme ich gleich Bezug auf den zweiten Teil der Frage und möchte gerne noch was zu unserem vorigen Gespräch anknüpfen, der Vollständigkeit halber, die Traurigkeit thematisiert, die Traurigkeit des Teams. Und da wollte ich nur noch sagen, die Traurigkeit bei den Hospizgästen selber wäre ja sicherlich auch gefragt, gell? Die gibt's auch natürlich, aber auch das stellt man sich meiner Meinung nach ganz anders vor, als das in der Praxis oder im Leben einfach ist. Natürlich gibt's viele, viele Situationen, wo wir über existenzielle Themen sprechen müssen, wo geweint wird eben, wo wir Krisen besprechen müssen. Aber ganz grundsätzlich gehen die Menschen bei uns ja sehr, sehr bewusst durch den Alltag auf der Station, gestalten die noch selbst, haben ihr eigenes Zimmer, können bestimmen, wann sie aufstehen, was sie frühstücken möchten, ja, unabhängig davon, was natürlich parallel pflegerisch und medizinisch passieren muss. Aber worauf ich hinaus wollte, ist die Lebensqualität, die etwas sehr Veränderliches ist, die sich wirklich laufend an die Situationen neu anpasst und neu gestaltet wird von den Menschen. Das kann man sich nicht vorstellen, was auf einmal alles Lebensqualität sein kann, was es vorher vielleicht, weiß ich nicht, zu klein war oder zu unwichtig. Und das gilt eben auch für die Hoffnung, die möchte ich an der Stelle noch erwähnen, weil, das könnt ihr wahrscheinlich bestätigen, es ist unwahrscheinlich, wie riesengroß Hoffnung sich entwickelt. Das kann ich bei den Hospizgästen einfach, ja, in jeder Situation beobachten, wie unglaublich groß die Hoffnung in jeder Situation ist. Also Hoffnung gibt's immer. Und für uns als Pflegepersonen bedeutet das ein bewusstes Auseinandersetzen mit uns und unseren Grenzen. Es gibt natürlich auch Pflegepersonen, die privat die eine oder andere Sorge haben, Krankheitsfälle in der Familie. Und ja, wir schauen auf die Psychohygiene, wir schauen darauf, dass es uns gut geht, indem wir in unserer Freizeit auf unsere Ressourcen achten, was weiß ich, Sport machen, wandern, Freunde treffen, familiäre Kontakte pflegen. Und die Supervision gibt's bei uns zum Beispiel auch als eines der Elemente. Wir haben ungefähr 6-mal im Jahr eine professionelle Supervision, die wir in Anspruch nehmen können, aber nicht müssen. Als Einzelperson, als Gruppe. Teamsupervision, Fallsupervision, alles ist möglich. Mhm. Und die Frage nach den Ausbildungen, soll ich die noch vollenden oder magst du? Ja, also der Klassiker ist dieser Basislehrgang, interprofessioneller Basislehrgang Palliativ Care. Das ist in den Qualitätskriterien für die Hospiz- und Palliativpflege sehr, also Care sehr genau festgelegt, wie viel Prozent diplomiertes Pflegepersonal sollte für eine Station arbeiten, wie viel Prozent Pflegeassistenzberufe, wiederum wie viele Prozent davon sollten diesen Basislehrgang Palliativcare absolviert haben. Es gibt dann auch noch den Aufbaulehrgang zum Beispiel. Also ich habe den interprofessionellen Basislehrgang Palliativcare in St. Pölten absolviert. Der Aufbaulehrgang gibt es zum Beispiel an der Paracelsus Med Uni Salzburg. Das sind jetzt einmal die wichtigsten Ausbildungen, die ich nennen würde.
Ja, es ist ganz, ganz wichtig, wenn Bewerber zu uns kommen, dass sie primär mal ist die Fachkompetenz ja jetzt nicht so quasi gleich ausgeprägt, das sind Erfahrungswerte und da kann man hineinwachsen. Was man auf jeden Fall mitbringen muss, ist eine stabile Persönlichkeit und die Sozialkompetenz. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man in diesem Bereich, ich sage es jetzt ganz vereinfacht, so diese Liebe zum Menschen mitbringt. Die muss man haben und bei uns ist auch, ja, das ist eine gewisse Zeit, wo man einfach die Beobachtung hat und die Latte liegt sehr, sehr hoch, muss ich schon sagen. Und ich bezeichne unser Team immer als bunten Blumenstrauß und jeder darf sich entfalten, jeder darf sich einbringen mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen auch, die wir haben. Dazu gibt es ein Team, das wir uns gegenseitig auch tragen. Aber ein gewisser Level darf nicht unterschritten werden. Und wenn jemand das nicht mittragen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann ist natürlich auch wichtig, da rechtzeitig hinzuschauen und dass man dann eine Veränderung wiederbringt. Weil ja die Überforderung für denjenigen, der diesen Job ausübt, ungesund ist und für uns natürlich in erster Linie aber der Patient, der Angehörige im Mittelpunkt steht. Und der hat das Recht, meiner Meinung nach, wirklich durchgehend gut betreut zu sein. Also nicht so, dass man sagt, boah, heute ist eine Top-Besetzung, Glück gehabt und morgen schaut es vielleicht anders aus. Nein, unabhängig der Sympathien, die natürlich Patienten für gewisse Pflegende haben, aber die Fachkompetenz, die Sozialkompetenz, das muss was sein, was einfach gegeben ist und an dem muss man permanent arbeiten. Bei Teamsitzungen, wir haben 2-monatlich Teamsitzungen, wo wir auch Fachthemen immer wieder einbringen, also regelmäßig einbringen, Supervision, natürlich auch bei uns. Wir haben auch eine 2-Tages-Klausur, wo wir vom gesamten Team her quasi wegfahren, da sperren wir die Station. Dank Unterstützung auch der Abteilung, der IM2, wo wir dazugehören und dank der Pflegedirektion und der Klinikleitung, dass das ermöglicht wird. Ja, und da schauen wir immer wieder, welche Themen braucht's, was brauchen wir, um die Patienten nämlich weiterhin auch gut versorgen zu können. Und der größte Motor ist halt, jetzt muss man schon sagen, das Lob und die Anerkennung der Patienten und Angehörigen, die uns darin bestärken, diesen Weg weiterhin zu beschreiten. Weil jetzt etwas zu beginnen, da ist man voller Euphorie, aber das zu halten, das ist die Kunst.
Mhm. Magdalena, du hast zuerst angesprochen, interprofessionell, der Basislehrgang ist interprofessionell. Ich denke, wenn ich den Begriff richtig interpretiere, dann heißt es, in dem Basislehrgang finden Sie verschiedene Gesundheitsberufe. Welche Gesundheitsberufe sind denn in eurer beider Settings, sagt man neudeutsch, beschäftigt?
Also im Basislehrgang beispielsweise, da waren von ehrenamtlichen Hospizteams die Koordinatoren dabei, über Diätologen, Physiotherapeuten, Seelsorger, großteils natürlich ist Pflegeberufe, auch Ärzte. Das war im Kurs so. Und tatsächlich jetzt tätig bei uns sind neben den Ärzten und den Pflegepersonen auch im Haus haben wir eine Diätologin, haben wir eine Seelsorgerin, haben wir Physiotherapeuten und Psychotherapeutin haben wir die Frau Barbara Enk von der Palliativstation Lilienfeld, die zu uns kommt, wenn der Bedarf da ist.
Ihr Ehrenamt ist jetzt angesprochen worden. Ist Ehrenamt Thema? Habt ihr da genug Leute? Gibt es da eigene Ausbildung? Kann man sich da wo informieren? Wie ist das denn so? Ist das auf der Palliativ so und auf der Hospizabteilung so? Erzählt uns doch was über das Ehrenamt.
Also für uns kann ich erzählen, wir haben ein eigenes Ehrenamtsteam fürs ganze Haus PBZ St. Pölten, aber ein eigenes noch einmal für die Hospizstation. Das hat den Grund, dass es durchaus Sinn macht, dass die ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen, vorher eine Ausbildung machen. Das ist bei uns der Lebenssterbe- und Trauerbegleitungskurs, der über die Caritas in St. Pölten beispielsweise angeboten wird. Und ja, wir haben das Glück, dass wir ein stabiles Ehrenamtsteam haben. Es ist zumindest momentan Montag bis Samstag immer jemand da, tagsüber von ehrenamtlichen Personen. Das ist Gold wert, da sind wir sehr, sehr dankbar, wirklich. Ja. Mhm. Und erleben da auch viele Interessierte dafür, so die Praktikanten, die im Zuge des Lebenssterbe-Trauerbegleitungskurses muss man Praktikum machen, kommen total gerne zu uns, haben auch eine positive Resonanz. Ich habe den Eindruck, das ist etwas, wo wir eventuell ausbauen können, auch in Zukunft. Mhm. Ja.
Wie ist das in Krems, Gabi?
Ja, wir haben ja das Glück, wir haben den Förderverein Palliativ Care, wo wir auch ja im Vorstand sind. Und wir haben zu Corona-Zeiten gemerkt, da sind halt die Kurse alle stillgelegt gewesen, diese Lebenssterbe-Trauerbegleitungskurse. Und dann haben wir gesagt, wir starten dann danach selbst mit Kursen, haben jetzt mittlerweile den dritten schon. Und das ist einfach eine hohe Qualität, die man natürlich angelehnt an die oder eins zu eins den Kriterien entsprechend vom Landesverband Hospiz Niederösterreich. Und da ist natürlich wunderbar, weil wir quasi unterrichten diese Menschen selbst, die machen auch bei uns Praktikum und bleiben vielfach dann auch hängen bei uns. Und wir sind auch toll bestückt mit wirklich ganz hervorragenden Menschen, weil das Hauptamt natürlich muss hochprofessionell arbeiten, aber das Ehrenamt muss natürlich auch dementsprechend dazu passen. Und da braucht es auch stabile Persönlichkeiten und die brauchen einen Kurs, bevor sie einfach in die Begleitung gehen. Und das ist durch diesen Kurs super und wir bieten auch an, über den Förderverein Hospiz macht Schule. Das heißt, wir gehen auch in diverse Schulen, um Palliativcare bekannt zu machen. Wir bieten an den Letzte-Hilfe-Kurs, das wirklich so quasi Basis-Infos zum Thema Sterben, wie kann man denn umgehen mit dem Thema. Ja, und wir haben eine Kindertrauergruppe, das heißt, wir haben ja immer wieder Patienten, junge Patienten, wo Kinder da sind, Jugendliche, Kinder da sind, die ja oft quasi aus dem System fallen würden in der Begleitung. Und da haben wir ja mit der Elke Kohl einfach eine tolle Kindertrauerbegleiterin, die uns da maximale Unterstützung gibt. Also wir schauen wirklich, dass alle Felder gut abgedeckt sind. Und ein Trauerfrühstück haben wir seit einiger Zeit, das auch sehr, sehr gut einfach besucht wird. Ja, also es tut sich wirklich viel und da haben wir einfach aus dem Hauptamt sind da Menschen bereit, ehrenamtlich auch zu arbeiten. Und ja, also Förderverein und Palliativteam, hauptamtliches Palliativteam, wir arbeiten ganz eng zusammen, um ja im Raum Krems wirklich auch maximal gute Unterstützung anbieten zu können.
Als interessierte Person würde ich Informationen im Internet finden?
Ja.
Und falls ja, wo?
www.fvpc.at, also Förderverein Palliativcare. Ist recht, wenn man Förderverein Palliativcare eingibt, dann poppt das im Normalfall
schon
auf.
Wir werden es in den Shownotes veröffentlichen. Und ich glaube, für Hospiz gibt es auch eine Internetseite, oder? Wo man sie erkundigen kann.
Ja, ganz speziell für Hospiz St. Pölten oder überhaupt für den ÖLGA. Ich denke mal, wenn man googelt Hospiz St. Pölten, genau. Hospiz Niederösterreich. Es gibt ganz, ganz viele Seiten vom Landesverband, auch informative Seiten von der LGA selber.
Und auch die werden wir veröffentlichen.
Mhm. Weil ich mir vorstellen könnte, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich ein Interesse hätten, vielleicht sie an der ehrenamtlichen Tätigkeit zu beteiligen. Wie kann ich mir denn als Ehrenamtlicher jetzt mein Tätigkeitsfeld beispielsweise auf der Palliativstation oder im Hospiz vorstellen, Gabi?
Also unser Ehrenamtsteam ist zweigeteilt. Mhm. Das sind die Ehrenamtlichen, die bei uns auf der Station arbeiten. Und bei uns sind sie im Normalfall tagsüber nicht da, weil einfach tagsüber eh so viele Berufsgruppen quasi schon involviert sind, dass die Patienten dann mit noch zusätzlichem Angebot wahrscheinlich überfordert werden. Aber am Abend, wo es ruhig wird, wo einfach die Nachtdienstkollegin gut Unterstützung brauchen kann, da sind die Ehrenamtlichen da und am Wochenende. Die gehen mit, die bleiben einfach, vielfach sind sie in der Gesprächsführung, bleiben beim Patienten sitzen, auch in der Sterbephase, ja, bringen Trinken, helfen beim Dekorieren, in organisatorischen Belangen. Also die sind sehr gut angenommen, auch von den Patienten. Und dann haben wir auch unser zweites Ehrenamtsteam. Es ist ein Team, aber zwei Bereiche. Der zweite Bereich ist, dass zu Hause auch eine Betreuung möglich ist. Das heißt, da machen die Ehrenamtlichen mit den Patienten aus, in welchem Abstand sie quasi zu Besuch kommen. Und das sind verschiedenste Aktivitäten. Entweder den Partner zu entlasten, dass der mal wecken kann, sei es spazieren gehen, einkaufen gehen, Ortsbesuche und so weiter, oder auch zu Arztbesuchen zu begleiten oder irgendwas zu spielen, oder mit dem Patienten selber Spaziergänge zu machen, zum Heurigen zu fahren. Also ganz verschieden, je nachdem, wie halt der Patient vom allgemeinen Zustand her es quasi auch zulässt und auch möchte. Also ganz, ganz verschieden.
Da ist mir jetzt noch was dazu eingefallen, was eben auch offensichtlich die Palliativstation vom Hospiz unterscheidet. Palliativstation ist einfach, gehört zum Krankenhaus dazu und entsprechend, wie du gesagt hast, ist da viel los, viele Berufsgruppen, ein geschäftiges Tun den ganzen Tag. Das ist was, was wir im Hospiz versuchen oder eigentlich auch einfach müssen, anders zu machen, weil die Hospizgäste sind ja jetzt hier zu Hause, die kommen ja, muss man sich vorstellen, wenn sie jetzt von zu Hause kommen mit Sack und Pack, also Menschen müssen da die Wohnung manchmal auflösen, ja, oder das Haus verlassen im Wissen, sind ganz oft ganz bewusste Entscheidungen. Ich nehme jetzt mein ganzes Hab und Gut mit, ich nehme die Fotos, ich nehme alles Gewand, was ich habe und die Winterstiefel und alles Mögliche mit und ziehe hier ein und wohne jetzt da und sitze mein Zuhause. Und das ist sicherlich ein großer Unterschied. Wir machen zum Beispiel zwar schon täglich Visite, das ist unbedingt erforderlich, wird nicht anders funktionieren, aber nicht am Bett. Das bedeutet, wir erledigen, was geht im Büro und am Stützpunkt. Und nur wenn es wirklich erforderlich ist, gehen wir auch zum Hospizgast, damit wir eben da schon versuchen, von der Krankenhausatmosphäre einfach wegzukommen. Wir sind zu Hause im Zimmer. Es ergibt sich einfach so, dass wir möglichst viel versuchen, vom Zimmer heraus zu halten, dass immer nur die Pflegeperson eigentlich reingeht, die halt eingeteilt ist. Und dadurch ist es bei uns schon so, dass die Ehrenamtlichen auch tagsüber da sind. Die kommen eben und fragen uns Pflegepersonen als erstes, wie geht's allen oder was ist los, zu wem könnte ich, wer würde mich brauchen, wenn wir dann schon wissen, manche kriegen eh immer Besuch. Es gibt aber Hospizgäste, die wenig oder keinen Besuch bekommen. Manche wollen eine Ruhe, andere warten schon sehnsüchtig drauf, dass da jetzt wieder wer kommt. Die eine tut mit mir Karten spielen, die andere liest mal was vor oder mal wird auch was, weiß ich nicht, gebacken oder dekoriert eben. Ja. Also bei uns sind sie tagsüber da.
Humor war schon ein Thema. Kommen die Klinik-Clowns zu euch?
Bei uns schon, ja, dankenswerterweise. Okay. Wird auch immer mit offenen Armen werden die begrüßt. Ja. Die meisten freuen sich darüber. Wer nicht, zieht sich zurück in sein Zimmer. Aha. Das ist eben so.
Wir haben nämlich einen Podcast aufgenommen mit Klinik-Clowns und wir wissen, dass die ja in Hospize teilweise gehen, aber wir wissen, dass das ja spendenabhängig ist, wo sie in die Häuser reingehen. Also bei euch sind sie auf der Palliativ in Krems, sind sie nicht.
Sind sie nicht. Mhm. Zum Ehrenamt würde ich nur ergänzen, es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, ich möchte euch unterstützen ehrenamtlich, aber die Begegnung mit diesen schwerkranken Menschen, das ist mir zu heftig. Da gibt es dann die Möglichkeit, bei uns auch organisatorisch tätig zu sein, im Hintergrund zu arbeiten, uns bei Veranstaltungen zu unterstützen. Also auch das ist möglich, dass man sagt, ich bin dabei, aber halt nicht an erster Front. Und wir haben keine Klinik-Clowns, aber was wir auch als ganz tolle Ergänzung haben, ist eine Musiktherapeutin, die einmal super in der Woche kommt und die einfach unheimlich toll von den Patienten angenommen wird.
Du lernst ja gerade E-Gitarre, vielleicht magst du mal einen Gastauftritt machen, Oliver.
Ja, auf der Palliativstation. Ob das für die Palliativversorgung gescheit ist, weil das soll ja Schmerzen lindern und mit Schmerzen schaffen. Und derzeit, glaube ich, bin ich noch eher im Schmerzen schaffen mit meiner E-Gitarre. Die Zeit ist wie im Flug vergangen, tatsächlich wie im Flug. Und ich glaube, wir haben das Thema wirklich nur angerissen, leider. Das Thema Palliativpflege, das Thema Hospiz wirklich nur angerissen. Und es tut mir unendlich leid, dass ich sozusagen schon wieder quasi ausschleichen muss aus dem Thema. Und ich hoffe, dass wir nochmal die Gelegenheit haben, mit euch beiden dieses wirklich wichtige Thema, das wahrscheinlich eine große Menge an Menschen betrifft, intensiver zu besprechen. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt verstanden, Palliativstation, Palliativpflege will Symptome lindern, Leiden lindern, Lebensqualität schaffen und ist nicht unbedingt wie der Rest von Gesundheitseinrichtungen sehr darauf fokussiert, quasi eine Heilung herbeizuführen. wenn ich es richtig verstanden habe, ist von der Differenzierung her die Palliativstation eher in oder ist in Krankenanstalten angesiedelt. Der Fokus ist tatsächlich auf Symptomlinderung. Der Patient, die Patientin geht eher wieder nach Hause, kommt dann wieder, wenn sie in irgendeiner Form ein krisenhaftes Geschehen entwickelt. Während im Hospiz Gäste, sagst du immer, Magdalena oder Klienten oder Patienten, wie immer man alle jene Menschen nennen mag, die in einem Hospiz dann sozusagen wohnhaft werden, die werden wohnen dort, verbringen dort in aller Regel den letzten Lebensabschnitt. Also da ist schon mal ein Unterschied zu sehen. In beiden Fällen ist der Zugang ein niederschwelliger, den man gut nutzen kann, wo es wichtig ist, dass man sozusagen bei Bedarf wirklich Kontakt aufnimmt und sie Hilfe sucht. Wenn ich es richtig verstehe, dann ist es so, dass auch das Thema Ehrenamt eine große Rolle spielt und ich glaube, dass das auch was ist, wo ich heute einmal traditionsmäßig den Appell an die Zuhörerinnen schafft, richt, wer Interesse hat, wer glaubt, er kann mit dem Thema was anfangen, bitte melden Sie noch unbedingt auf den verschiedenen Palliativstationen, gegebenenfalls im Hospiz. Und der Peter macht ganz, ganz, ganz wilde Zeichen, ich will auch noch was sagen. Ich würde trotzdem sozusagen was wir traditionell.
Das hast du sehr schön gemacht. Zum Ehrenamt, es gibt eine eigene Internetseiten von der LGA zum Ehrenamt, die werden wir auch verlinken.
Mhm. Nichtsdestotrotz, wir schauen dann immer, dass wir den Leidensdruck auf die Interviewten erhöhen, indem wir einen Appell auffordern. Nicht? Als Palliativpflegerinnen, denke ich einmal, seid ihr im Leidensdruck lindern wahrscheinlich ja Profis, darum wäre ich mit dem jetzt nicht so fordern können. Aber Gabi, was wäre jetzt so ein Abschlussappell? Was würdest du unserer Zuhörerinnenschaft zum Thema Palliativpflege, zum Thema Palliativstation mitgeben wollen?
Ich würde sagen, einfach dieses bewusste Leben im Jetzt, dieses Beziehungsnetz, dass man das einfach gut wirklich pflegt, weil wir wissen, wir haben ganz oft Menschen, die ins Krankenhaus kommen, das erschüttert uns persönlich auch sehr, die kommen, glauben, irgendwas abklären zu können, werden mit einer schwerwiegenden Diagnose konfrontiert und wenige Wochen später sind sie eventuell dann schon quasi im Sterbeprozess. Also wirklich dieses Beziehungsnetz auszubauen, ja, und auch von der Pflegerseite her, der Pflegeberuf ist so ein wunderschöner, also ich muss wirklich eine Lanze für den Pflegeberuf brechen, weil es wird vielfach nur von den Belastungen gesprochen, die korrekt sind, die ja in die Öffentlichkeit gehören, man muss sie diskutieren, weil sie da sind, aber das Berufsbild, wenn man sie wirklich einlässt und diese ganzheitliche Begleitung, das ist sowas Wunderbares, dass das einfach, denke ich mal, ja viel mehr Menschen einfach in ihren Alltag, auch wenn sie nicht auf Palliativ sind, integrieren sollten, diese Begegnung mit Menschen, weil dann ist sozusagen ein Geben und ein Nehmen und man geht dann wirklich erfüllt nach Hause.
Magdalena.
Ja, ich möchte gerne zwei Dinge noch sagen. Erstens, auch eine kleine Werbung, wir haben auch in St. Pölten einen Hospizverein, wo sich auch durchaus Interessierte gerne engagieren können, in der Vollständigkeit halber. Vielen Dank für den Hinweis vorher. Und meinen Appell oder meine Stimme würde ich heute gerne den sterbenden Menschen geben, weil Sterben betrifft nicht nur uns auf Palliativstationen und in Hospizen. Gestorben wird überall. Und mein persönlicher Eindruck ist von vielen, vielen Erfahrungsberichten von überall her. Ich möchte das ganz wertfrei sagen, egal ob im häuslichen Bereich, in Kliniken oder in sonstigen Einrichtungen. Das Sterben ist noch zu wenig im Gespräch. Es gibt sehr viel Unwissen dahingehend. Und die Geschichten meistens so, entweder es wurde noch einmal viel zu viel versucht und alles getan, um einen Menschen irgendwie am Leben zu halten. Oder viel zu wenig im Sinne von, da können wir jetzt eh nichts mehr machen, dann warten wir halt, bis die Person gestorben ist. Aber das Sterben hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie es aus pflegerischer und ärztlicher Seite oder eben auch von Ehrenamtlichen und so weiter unterstützt werden kann, damit das so würdevoll und angenehm als irgendwie möglich für den Menschen passieren kann. Und das ist was, wo ich mir wünsche, dass wir alle Beteiligten, Pflege, Ärzte und sonstige involvierte Berufsgruppen aufsteigen auf diesen Zug und uns da einlesen, lernen und da was verändern, einfach auf lange Sicht.
Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen, Peter. Na, vielen Dank an euch beide für den wirklich, wirklich interessanten Einblick in eure Arbeitsbereiche. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für eure Zeit.
Danke auch.
Danke, gerne.
Danke, dass ihr da wart. Fein war's.